Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. 5 Jahrzehnte lang wurde das Land Myanmar mit eiserner Hand vom Militär regiert. Dann machten die Generäle einen Schwenk und leiteten politische Reformen ein. Seit 2011 befindet sich das Land auf dem Weg in die Demokratie. Überschattet wird dieser politische Wandel aber von schweren ethnischen und religiösen Spannungen. Das Schicksal der muslimischen Rohingya bewegte die ganze Welt. Doch auch Christen leiden in Myanmar unter Gewalt und Unterdrückung. Über diese Situation spricht Bertolt Pelster gleich mit Pater Charles Saf Thi Han Luyn.
Herzlich willkommen bei uns im Studio hier in München, Father Charles.
Thank you for the invitation.
Yeah. Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir über Myanmar und die Lage der Christen sprechen, zunächst kurz zu Ihrer Person. Wo, in welchem Teil von Myanmar sind Sie geboren?
Ich bin im Süden von Myanmar geboren. Wir nennen die Region Delta. Ich bin in Burma geboren und aufgewachsen. Burma oder Myanmar, das ist dasselbe. Früher waren wir Teil des britischen Kolonialreiches. Weil der Name Myanmar für die Briten zu kompliziert war, nannten sie das Land Burma nach einer bestimmten Volksgruppe. Sie können das Land Burma oder Myanmar nennen. Es ist das Gleiche.
Und was ist Ihre Muttersprache?
Ich gehöre zu einer ethnischen Minderheit, zur Volksgruppe der Karen. Die offizielle Sprache in Myanmar ist Burmesisch. Wir alle sprechen Burmesisch.
Wo leben und arbeiten Sie heute?
Ich lebe heute im Zentrum des Landes. Ich bin dort aufgewachsen, in einem Haus der Salesianer Patres, getrennt von meiner Familie. Das war in der Nähe von Mandalay. Mandalay war die letzte Hauptstadt des birmanischen Königreiches.
Sie gehören zur Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Welche Rolle spielt dieser Orden in Myanmar?
Wir setzen uns für die Jugendlichen ein, besonders unter den Armen. Unser Männerorden für die Jungen, unser Frauenorden für die Mädchen. Es gibt viel Armut bei uns, deswegen haben wir viel zu tun.
Fast 50 Jahre lang stand Myanmar unter der Herrschaft des Militärs. 2011 aber machten die Generäle einen überraschenden Schwenk und leiteten Reformen ein. Sie öffneten das Land für Demokratie und größere Freiheiten. Wie ist der aktuelle Stand dieses Reformprozesses?
Ich würde sagen, Myanmar war mehr als 60 Jahre unter einer Militärherrschaft. Deswegen haben wir auch den längsten Bürgerkrieg der Welt. Seit mehr als 60 Jahren. Seit 1948 bis heute. Wir haben mindestens 17 Widerstandsgruppen in unserem Land, die gegen die Regierung kämpfen. Und diese Kämpfe dauern immer noch an. Früher bezeichneten die Militärherrscher sich als sozialistisch. Dann haben sie ein Mehrparteiensystem eingeführt und sprechen von Demokratisierung, schon seit 1988. Aber bis heute herrscht das Militär. Auch wenn es einen leichten Wandel gibt, hin zu einer demokratischen und zivilen Regierung. Wir sind in einem Übergangsprozess.
Einige Dinge haben sich verbessert, aber es bleibt noch viel zu tun.
Das Militär in Myanmar verfügt also bis heute über viel Macht. Drei wichtige Ministerien werden vom Militär geleitet, die Ministerien für Verteidigung, für Inneres und für Grenzangelegenheiten. Was heißt das für das Land?
Das heißt, dass unsere zivile Regierung unter der Leitung von Aung San Suu Kyi, der Lady, wie wir sie nennen, relativ wenig tun kann. Die wichtigen Bereiche stehen noch unter der Kontrolle des Militärs. Die anderen Ministerien sind dagegen nicht so wichtig, haben nicht so eine große Bedeutung. Sie haben nicht viel Einfluss. Aber Aung San Suu Kyi versucht, Verhandlungen zu führen zwischen der Militärführung und der Allgemeinheit.
Der politische Wandel wird überschattet von ethnischen Spannungen. Einer dieser Konflikte ist die Gewalt gegen die Minderheit der Rohingya. Die ganze Welt hat davon gehört. Aber neben den Rohingya gibt es viele andere ethnische Minderheiten. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. Können Sie die Zusammensetzung Ihres Landes ein wenig beschreiben?
Can you a little bit describe the composition of your country?
Laut unserer letzten Volkszählung hat Myanmar etwa 52 Millionen Einwohner. 85% davon sind Buddhisten. Und es gibt etwa 135 verschiedene Volksgruppen. Unser Land ist also wirklich multikulturell. Viele dieser ethnischen Minderheiten streben schon lange nach Freiheit. Sie wollen sich befreien von der Militärherrschaft. Was nicht heißt, dass sie nach Unabhängigkeit streben, sondern eher nach einer Art von Föderation. Sie wollen einen Bundesstaat und darin ihr eigenes Bundesland. Myanmar ist sehr reich an wertvollen Rohstoffen und Bodenschätzen. Allerdings liegen diese Rohstoffe an der Peripherie, in den Randzonen des Landes. Dort, wo die ethnischen Minderheiten leben. Kostbares Holz, Teakholz, Jade, Gold, Gas und Erdöl. Viele wertvolle Rohstoffe, Diamanten, Perlenfischerei. Und alle diese Rohstoffe liegen an der Peripherie. Die größte Volksgruppe in Myanmar, die Burmesen, sie haben nicht solche Rohstoffe, aber sie manipulieren die ganze Sache. Sie kontrollieren die Entwicklung der verschiedenen Regionen. Die kleinen Volksgruppen aber wollen selbst kontrollieren. Sie wollen Autonomie, Selbstbestimmung. Dafür kämpfen sie seit über 60 Jahren. Und dieser Kampf hält noch immer an.
Sie haben bereits darauf hingewiesen, dass Myanmar hauptsächlich buddhistisch ist. Rund 85% der Einwohner sind Buddhisten. Im Zusammenhang mit dem Rohingya-Problem haben wir von einem buddhistischen Nationalismus gehört, von ultraorthodoxen Buddhisten. Inwieweit ist das ein Problem für Myanmar?
I would say there are hard to say, no? Maybe out of that context I will tell you, no? Explain things. But here I would say,
das ist schwer zu sagen. Vielleicht außerhalb der Sendung kann ich Ihnen das erklären. Hier nur so viel. Es fängt schon beim Namen an. Das ist sehr verwirrend. Die Bezeichnung Rohingya verwenden wir nicht. Wir wollen dieses Wort nicht gebrauchen. Wir bezeichnen diese Gruppe als die Leute aus Bangladesch. Bengalis, sagen wir zu ihnen. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit bei uns. Die Mehrheit bei uns benutzt das Wort Rohingya nicht. Nur die Rohingya selber benutzen diese Bezeichnung für sich. Das Ganze hat schon eine lange Geschichte. In der Vergangenheit gab es keine Rohingya. Sie verstanden sich selbst als eigene Volksgruppe und nannten sich selbst Rohingya. Sie lebten in der Region, die wir Rakhine nennen. Sie waren einfach die Bewohner von Rakhine. Aber dann fingen sie selbst an, sich als Rohingya zu bezeichnen. Also, das Ganze ist sehr verwirrend. Wir wollen den Begriff Rohingya nicht verwenden. Wir nennen sie einfach Bengalis. Diejenigen, die von Bangladesch kamen.
Aber es scheint hier nationalistische Buddhisten zu geben, die das Volk gegen die muslimischen Rohingya aufhetzen. Warum sind diese Bewegungen so stark?
Das ist wegen der Propaganda in den Medien. Es gibt andere Problembereiche, die viel wichtiger sind, viel bedeutsamer, viel drängender. Dahinter stehen politische Interessen. Aber ich kann das hier nicht offen sagen. Ich kann Ihnen das hinterher erklären.
Wie ich gelesen habe, ist es für Nicht-Buddhisten schwierig, in bestimmte berufliche Positionen hineinzukommen, in der Armee zum Beispiel oder in der Verwaltung. Stimmt das? Gibt es solche Diskriminierung gegen Muslime oder Christen?
Ja, das gibt es zum Beispiel im Bereich der Regierung. Die Regierung will natürlich die Zustimmung der Bevölkerung. Und die ist mehrheitlich buddhistisch. Also fördert die Regierung den Buddhismus. Um die Unterstützung der Bevölkerung zu bekommen, präsentiert sich die Regierung als Förderer und Beschützer des Buddhismus. Aus diesem Grund erhalten Christen oder Hindus oder Muslime keine höheren Positionen. Das ist so etwas wie ein heimlicher Plan. Das gibt es in der Armee und in der Regierung. Dort gibt es solch ein verstecktes Programm. Das ist nirgendwo aufgeschrieben. Es ist eine Art ungeschriebenes Gesetz, das schon lange gilt, seit vielen Jahren.
Wie viele Christen gibt es denn überhaupt in Myanmar?
Der Anteil der Katholiken liegt bei etwa 1%. Der Anteil der Christen insgesamt bei etwa 4%. Baptisten und andere Anglikaner zum Beispiel.
Christen gehören oft zu ethnischen Minderheiten. Warum ist das so?
Als die christlichen Missionare kamen, haben sie sich auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen konzentriert. Und die lebten an der Peripherie, in den Randzonen. Im Zentrum des Landes dagegen gab es einen starken Buddhismus. Die Menschen in den Randzonen dagegen waren Animisten. Sie waren leichter zum Christentum zu bekehren.
Als die Militärherrschaft begann, 1962, verlor die Kirche viele ihrer Einrichtungen, Schulen zum Beispiel, Krankenhäuser oder Leprastationen. Ausländische Missionare wurden aus dem Land gewiesen. Wie ist denn die Situation der katholischen Kirche heute? Hat sie Teile ihres früheren Eigentums inzwischen zurückerhalten?
Nein, noch nicht. Jeder weiß, dass die Zukunft des Landes von der Jugend bestimmt wird. Deswegen wollen sie die Jugend entsprechend indoktrinieren. Das gesamte Erziehungssystem soll daher in der Hand der Regierung liegen. Daher haben die Militärherrscher alle privaten Schulen an sich gerissen, besonders jene der Christen, aber auch die der anderen Religionsgemeinschaften. Und das ist bis heute so. Wir haben bis heute keine Entschädigung dafür erhalten. Auch unsere Schule ist bis heute in der Hand der Regierung.
Welche Möglichkeiten haben Sie dann, Einfluss auf die jungen Menschen zu nehmen?
Das ist eine heikle Frage. Die Regierung kann nicht alle Bereiche kontrollieren. Wir betreiben Gesundheitsfürsorge oder machen soziale und karitative Arbeit. So kommen wir an die Menschen heran.
Und das lässt die Regierung zu?
Ja, das lässt sie zu. Wir unterstützen damit die Arbeit der Regierung. Und das ist uns gestattet.
Christen leiden nicht nur unter Diskriminierungen. Es gibt auch direkte Gewalt gegen Christen, vor allem im Norden des Landes, im Kachin-Staat zum Beispiel. Ein Grund für den Krieg sind die wertvollen Rohstoffe, die es dort gibt. Sie haben es schon angedeutet. Welche Folgen hat diese Gewalt für die einfachen Menschen?
Das gibt es überall in den Randzonen des Landes. Wer zu den ethnischen Minderheiten gehört, der gehört fast automatisch auch zu den Aufständischen. Es ist Tradition, dass mindestens ein Mitglied jeder Familie bei den Rebellengruppen mitmachen muss. Deswegen aber kann man sehr leicht die ganze Familie beschuldigen, dass sie zu den Aufständischen gehört. Wenn auch nur ein Mitglied gegen die Regierung kämpft, kann man leicht sagen, dass die ganze Familie, ja der ganze Stamm gegen die Regierung kämpft. Dieses Problem haben alle Minderheiten. Nicht nur die Kachin, auch die Karen, die Shan, die Mon.
Es sind also nicht nur die Kämpfer, die leiden, sondern auch die einfachen Leute, die gar nicht direkt in die Kämpfe verstrickt sind.
Ja, weil sie einfach zu den Aufständischen gezählt werden. Wie ich gesagt habe, mindestens einer aus der Familie muss bei den Rebellen mitmachen. Und wenn dann die Regierung die Rebellen angreift, wird oft das ganze Dorf niedergebrannt, unter dem Vorwurf, ihr habt die Rebellen unterstützt. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch.
Wo leben denn die Flüchtlinge und Vertriebenen?
Das ist schwer zu sagen. Oft sind die Kämpfe in den Außenbezirken. Dann versuchen wir, die Flüchtlinge an einen sicheren Ort zu bringen, in die Städte und größeren Ortschaften, weit weg von den umkämpften Dörfern.
Und wer hilft diesen Flüchtlingen? Ist es auch die Kirche, die den Vertriebenen hilft?
Wenn es zu Kämpfen kommt, dann helfen sich die Menschen vor Ort zunächst selber. Auch die Kirche hilft. Es gibt viele gute Menschen, wirklich gute Menschen, die helfen. Unter den Buddhisten, unter den Muslimen und natürlich unter den Christen. Sie kommen zusammen und helfen, bevor die Regierung oder sonst jemand kommt. Es sind die eigenen Brüder, die helfen. Hilfsorganisationen, NGOs kommen erst viel später. Die Menschen helfen sich selber.
Nun werden ja nicht nur Dörfer zerstört, sondern auch Kirchen werden niedergebrannt.
Die einflussreichen Kreise wollen die Unterstützung der Buddhisten, der Bevölkerungsmehrheit. Sie sagen dann, wir verteidigen eure Religion gegen die Christen. Sie sehen das Christentum als die Religion der früheren Kolonialmacht. Sie wollen diese Religion weghaben. Auch die englische Sprache wollen sie wieder loswerden. Viel zu lange schon, so meinen sie, hatten sie die Sprache der Kolonialherren. Sie wollen nicht mehr Englisch sprechen. Und so werden manchmal auch Kirchen zerstört. Die Täter wollen der Öffentlichkeit damit demonstrieren, dass sie den eigenen Glauben schützen, den Buddhismus.
Darf man denn erwarten, dass die Flüchtlinge eines Tages wieder in ihre Dörfer zurückkehren können?
Ja, wir versuchen das. Mit der Unterstützung der Regierung. Dass die Menschen zurückkehren können. Aber es gibt viele Minen. Das Land ist vermint. Die Aufständischen haben oft Minen gelegt, wenn sie ihre Dörfer aufgeben mussten. Minen gegen die angreifenden Regierungstruppen. Die Soldaten der Regierung wiederum haben selber Minen gelegt, um die Rebellen daran zu hindern, zurückzukommen. So haben beide Seiten Minen gelegt. Für die ursprünglichen Bewohner ist es also sehr gefährlich.
Seit Jahren gibt es Verhandlungen der Regierung mit den aufständischen Gruppen, um den Frieden wiederherzustellen. Gibt es Erfolge?
Teilweise ja, teilweise nein. Wir alle wissen, dass wir solche Friedensgespräche benötigen. Wir brauchen den Frieden, damit unser Land sich entwickeln kann. Wir sind eigentlich ein reiches Land. In der Vergangenheit waren wir das wohlhabendste Land in Asien. Wegen des politischen Systems und wegen der Rebellenbewegungen leiden wir. Wir wissen, wenn wir Frieden haben, dann endlich können wir unser Land entwickeln. Aber es gibt auch einige Leute, die wollen keinen Frieden.
Welche Rolle spielt die Kirche in diesen Friedensverhandlungen? Es gibt bei Ihnen einen Kardinal, Kardinal Charles Bo. Hört man in Myanmar auf seine Stimme?
Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat der Kardinal ein hohes Ansehen. Und ja, er hat eine Stimme, eine mächtige Stimme. Wir freuen uns sehr darüber. Alle religiösen Führer unterstützen die Friedensverhandlungen. Auf dieser hohen Ebene haben wir alle denselben Wunsch, denselben Willen, diese Friedensverhandlungen zu führen. Aber unten, an der Basis, gibt es auch welche, die diese Verhandlungen stören, die den Friedensprozess stören. Auf den oberen Ebenen herrscht Einigkeit, aber unten, an der Basis, da gibt es Unruhestifter.
Die Lage ist also sehr kompliziert.
Ja, sehr, sehr kompliziert.
Pater Charles, im November 2017 hat Papst Franziskus Myanmar besucht. Was hat dieser Besuch bewirkt?
What was the impact of his visit?
It was very good. Very good. They came to.
Das war sehr gut, sehr gut. Anfangs hatte ich meine Zweifel, weil es hier auch um eine Art Machtspiel ging. Ich kann das hier nicht offen sagen, vielleicht hinterher. Aber bei den Menschen in Myanmar hat der Besuch einen starken Eindruck hinterlassen. Vor allem die Christen haben gesehen, diese Regierung unterstützt die Christen. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, diese Regierung unterstützt Christen, statt die Buddhisten zu verteidigen, zu schützen und zu fördern. Viele Menschen hatten auch Sorge, der Papst würde sich kritisch zu den Problemen des Landes äußern, zu den Rohingya etwa. Aber der Papst hat viel Gutes gesagt und einen guten Eindruck bei den Menschen hinterlassen.
Pater Charles, eine letzte Frage. Hat der Besuch von Papst Franziskus die Rolle der Kirche in Ihrem Land, in Myanmar, gestärkt?
Ich glaube ja, weil die Menschen bei uns jetzt besser wissen, wer die Katholiken sind, wer die Christen sind. Vorher dachten viele, wir Christen seien gegen den Buddhismus, würden ihn unterdrücken. Aber jetzt, als der Papst kam, haben sie uns als friedliebend erlebt. Wir sind keine Störenfriede. Wir wollen niemanden unterdrücken. Wir sind Teil des Landes. Wir sind gute Staatsbürger. Wir haben eine andere Religion, aber wir haben ein starkes patriotisches Gefühl für unser Land.
Und die katholische Kirche kann offensichtlich viel tun, um die Lage in ihrem Land in Myanmar zu verbessern. Pater Charles, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns besucht haben. Alles Gute für Sie, Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Dankeschön, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hierher kommen durfte, um über die Lage der Christen in meinem Land zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung. Berthold Pelster sprach mit Pater Charles Saftihan Lwin aus der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos über die Lage in Myanmar. Im zweiten Teil unserer Sendung geht es gleich nach der Musik über Märtyrer bzw. auch über den Märtyrerbegriff. Ich werde dann sprechen mit Prälat Professor Helmut Moll. Er ist Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Diese Sendung wollten wir Ihnen eigentlich nächste Woche zu Gehör bringen, nämlich zum Holocaust-Gedenktag. Dann werden wir allerdings in Abänderung unseres Programmes ein Interview senden mit Bischof Paul Hinder, dem apostolischen Vikar für das südliche Arabien. Anlass ist natürlich die Reise von Papst Franziskus dorthin Anfang Februar. Es ist die erste Reise eines römischen Pontifex in diese Region. Und die Sendung über Mythen, Lügen und Legenden zur Kirchengeschichte, die eigentlich vorgesehen war, die holen wir dann später nach. Ich darf mich an der Stelle schon verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner. Unsere Sprache hat den Begriff Martyrium seiner Bedeutung beraubt. Wir sprechen beim Gang zum Zahnarzt von einem Martyrium oder wenn uns etwas schlicht auf die Nerven geht. Oder aber wir übernehmen ungeprüft den Martyriumsbegriff anderer Kulturen. Wer ein Märtyrer aus christlicher Sicht ist, wollen wir uns heute erläutern lassen von einem Experten der katholischen Kirche. Herzlich willkommen, Herr Prälat Professor Helmut Moll.
Danke.
Herr Prälat, wer ist nach Lehre der Kirche ein Märtyrer?
Die Märtyrer sind Zeugen in Wort und Tat. Sie geben Zeugnis vom christlichen Glauben, von seiner Auferstehung und vom ewigen Leben. Die Märtyrer erleiden den Tod und bewirken ihn nicht. Sie sind bereit, für den Glauben an Christus ihr Leben zu lassen und am Ende dadurch von Christus die Erlösung zu erfahren.
Ein berühmtes Beispiel ist Pater Maximilian Kolbe, der im KZ Auschwitz für einen Familienvater in den Tod gegangen ist. Ist das ein Sonderfall?
Es ist nicht der Normalfall. In der Regel ist es so, dass einer, der sich öffentlich für den Glauben bekannt hat, der bereit war, auch die Konsequenzen des Glaubens mitzutragen, dass er dann am Ende auch eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Nun ist Pater Maximilian Kolbe schließlich auch aus Glaubensgründen in das Konzentrationslager gekommen und hat dort auch viele Entbehrungen entgegennehmen müssen. Wäre er nicht für den Familienvater in den Tod gegangen, müsste man historisch doch folgern, dass er am Ende in diesem Konzentrationslager umgebracht worden wäre. Aber dass er sogar bereit war, einen Akt der Stellvertretung zu setzen für einen, der noch Familie hat, während er als Priester ja unverheiratet war, ist dieses Martyrium doppelt hochzuschätzen.
Erfordert das Martyrium eine bestimmte Geisteshaltung auch gegenüber den Verfolgern?
Augustinus hat einmal gesagt, unser Glaube muss so brennen, dass er die natürliche Todesfurcht überwindet und dass er keine Angst mehr hat vor dem vorzeitigen Sterben, sodass wir sagen können, der Blutzeuge ist einer, der in der direkten Nachfolge Christi in den Tod gegangen ist. Er muss eine ganz tiefe Glaubenshaltung haben. Er muss von der Hoffnung erfüllt sein, dass das Leben nicht endet, wenn seine Augen brechen. Und er muss von einer glühenden Liebe zu Gott und zu den Menschen erfüllt sein. Einer, der Hass erfüllt ist, ist kein Märtyrer. Einer, der keinen Glauben hat, ist kein Märtyrer. Einer, der vor Verzweiflung zusammenbricht, ist kein Märtyrer, sondern nur ein Christ, der von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt ist.
Was ist der Unterschied zwischen einem christlichen und einem muslimischen Märtyrer?
Die muslimischen Menschen sagen, wenn sie blutbefleckt zu Allah kommen, indem sie sich selber umbringen und viele Menschen, die in einem Bus versammelt sind, auch, dann sind sie bei Allah willkommen. Das heißt, das Martyrium im Islam ist ein gewolltes und selber vollzogenes. Im Christlichen ist es immer ein Erleiden von Gewalt durch die Feinde des Glaubens.
Was sagt die Bibel über Wesen und Notwendigkeit des Martyriums?
Die Apostel und die Jünger waren zunächst Zeugen des Wortes. Aber aus dem Wort wurde dann auch die Tat, indem sie nicht nur das Evangelium verbreiteten, sondern auch Zeugnis gaben bis zum Vergießen des Blutes.
War das Martyrium für die ersten Christen also etwas ganz Selbstverständliches?
Sie waren bereit, alles für den christlichen Glauben zu geben. Nicht nur die Bereitschaft, für den Glauben zu leiden, verfolgt zu werden, sondern am Ende auch für diesen Glauben zu sterben.
Welchen Stellenwert hatten die ersten Märtyrer im Leben der frühen Christen?
Christus selber ist der erste Märtyrer, der am Kreuz für uns gestorben ist. Stephanus ist gesteinigt worden und war der erste unter den Anhängern Jesu, der Blutzeuge wurde. Die ersten Christen waren eine Minderheit, sie wurden verfolgt und deshalb war ihr Los am Ende, ihr Leben für Christus zu geben.
Das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen, das wussten schon die frühen Christen. Lässt sich das historisch belegen?
Was Tertullian im 3. Jahrhundert gesagt hat, ist in der Geschichte der Kirche millionenfach belegt. Dass die Heiden spürten, wenn die Christen sogar für ihren Glauben ihr Leben hingeben, dann muss etwas an diesem Glauben dran sein. Umgekehrt erlebten wir aber auch in Nordkorea, in China, in Indien, in Japan, dass trotz der vielen Christenverfolgungen der Glaube doch nicht gewachsen ist und nicht viele Menschen zur Bekehrung bereit waren.
Unter Kaiser Konstantin hörte die Christenverfolgung auf. Später wurde das Christentum sogar zur Staatsreligion. Welche Bedeutung hatte das für die Stellung des Martyriums im Verständnis der Christenheit?
Nach Konstantin dem Großen waren nun die großen Bekenner gefragt, die für den christlichen Glauben öffentlich eintreten. Aber bereits im 7., 8. Jahrhundert, als die Muslime nach Spanien eindrangen, war der Glaube wieder zum Prüfstein und dort kam es auch wieder zu Martyrien. Während der Zeit der Kreuzzüge, als das Heilige Land von Nichtchristen besiedelt worden war, kam es erneut zu Martyrien. Und in der Neuzeit hat das Martyrium eine ganz neue Dimension erhalten, bis heute, wo die Christen mehr und mehr verfolgt werden.
In welcher Epoche gab es besonders starke Christenverfolgung?
In den ersten 3 Jahrhunderten gab es eine starke Christenverfolgung, sodass die meisten Christen damit rechnen mussten, auch ihr Leben blutig zu beenden. In der Neuzeit, die eigentlich von Freiheit und Toleranz geprägt sein sollte, haben wir in vielen ostasiatischen Ländern erleben müssen, dass der christliche Glaube am Ende nur durch das Martyrium wirklich gewinnen konnte.
Im 20. Jahrhundert ist besonders der Nationalsozialismus zu nennen, auch der Kommunismus. Gab es denn noch weitere Christenverfolgungen in diesem Jahrhundert?
Das 20. Jahrhundert galt zunächst als ein Jahrhundert des Fortschritts und der Humanität. Aber es ist ein Jahrhundert der Inhumanität, der Menschenrechtsverletzungen geworden, in der Folge des Ersten und Zweiten Weltkrieges, aber noch mehr in der Folge der Ideologie des Kommunismus. Unter Stalin mussten Millionen von Menschen ihr Leben lassen, weil die Ideologie des Kommunismus stärker war als der christliche Glaube. In den Ländern Südostasiens, wo der Kommunismus weite Verbreitung gefunden hat, in China, in Nordkorea, in Vietnam, in vielen Ländern Südostasiens, hatte der Kommunismus eine solche Anziehungskraft, dass diese Ideologie den christlichen Glauben verbannte und so Tausende von Menschen am Ende bereit sein mussten, ihr Leben gewaltsam enden zu lassen. Aber nicht nur der Kommunismus unter Stalin, sondern auch der Kommunismus unter Tito hat Tausende von Gewaltopfern gefordert. Tito in den 40er, 50er und 60er Jahren hatte verfügt, dass die Christen, die in diesen Ländern lebten, also in Rumänien, in Jugoslawien, in Bulgarien, in Ungarn, dass sie auch um ihres christlichen Glaubens willen immer wieder neu in die Enge gedrängt wurden. Und so haben die vielen Ländern aus den Donauschwaben ihr Leben gelassen, weil sie wussten, der christliche Glaube ist stärker als die Ideologie des Nationalsozialismus. Das 20. Jahrhundert wurde allgemein gepriesen als ein Jahrhundert des Fortschritts. Aber beim Rückblick muss man sagen, es war ein Jahrhundert des Rückschritts, der Inhumanität. Wir haben nicht nur Nationalsozialismus und Kommunismus erlebt. Wir haben auch Christenverfolgung sogar in Spanien erleben müssen. Der Kommunismus war stark in China, in Nordkorea bis heute, sodass die Christen bis heute in diesen Ländern immer um ihr Leben fürchten mussten.
Lässt es sich begründen, warum gerade Christen so stark von Verfolgung betroffen sind?
Offensichtlich ist unser Glaube so stark, ist unsere Beziehung zu Christus so intensiv, dass die Feinde des Glaubens sagen, die Christen müssen ausgerottet werden. Denn unter allen Menschen, die heute verfolgt werden, sind es über 80% Christen, die um ihres Glaubens willen ihr Leben einbüßen.
Christenverfolgung ist für uns meist noch weit weg. Ist es eigentlich theologisch betrachtet eine Christenpflicht, mit diesen Mitchristen solidarisch zu sein?
Ja, wir sind solidarisch mit den Verfolgten, mit den Gedemütigten, mit denen, die an den Rand gedrängt worden sind. Unsere Aufgabe ist, solidarisch mit ihnen zu sein im Gebet und im Opfer.
Kann man ein richtiger Christ sein, wenn man das Martyrium oder gar das Kreuz ablehnt?
Der Christ soll das Martyrium nicht suchen. Aber wenn es kommt, soll er bereit sein, das Martyrium auf sich zu nehmen.
Muss es also Märtyrer geben?
Es wird in allen 20 Jahrhunderten wird es Märtyrer gegeben haben. Auch in den Zeiten der Freiheit der Kirche gab es immer auch Einzelne, die bereit und in der Lage waren, alles für Christus zu geben.
Herr Prälat Moll, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.